Was muss ich denn beim Bohrerkauf beachten? Zu diesem Thema hatten wir ja schon ein ausführliches Video gedreht und hier kommt noch einmal kompakt zusammengefasst für euch das Wichtigste aus dieser Folge.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Stolperfalle Nutzlänge. Warum Gesamtlänge nicht gleich Bohrtiefe ist. 2 versus 4 Schneider. Wann reicht der Standard und wann brauche ich die volle Power von 4 Schneiden? Das PGM-Prüfzeichen. Warum ist dieses kleine Siegel so entscheidend für euren Projekterfolg? Und natürlich gibt es auch eine kleine und kompakte Kaufempfehlung für Einsteiger. Und jetzt viel Spaß beim Ausschnitt. Worauf muss ich denn beim Kauf des Bohrers achten?
Beim Bohrer würde ich darauf achten, dass ich für den Einsatzzweck die richtigen Durchmesser parat habe. Ich würde jetzt sagen, typische Dübelanwendungen 6 bis 12 mm. Ich würde darauf achten, dass ich ein bisschen Schmierfett da habe, dass ich eine Pflege machen kann. Und ich würde darauf achten, dass ich geprüfte Bohrer habe. Das ist etwas, was relativ wenig bekannt ist. Da gibt es ein sogenanntes PGM-Prüfzeichen, wieder so eine Abkürzung, stammt von Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Wir verlinken das in den Shownotes, wie das aussieht. Das ist ein einer Bohrspitze nachempfundenes Prüfzeichen, bei dem PGM dabei steht, und ich würde nur solche Bohrer nehmen, die das haben, denn da weiß ich von der Maßgenauigkeit und von der Belastbarkeit, das sind geprüfte Bohrer, da bricht auch nichts und da passiert auch der Bohrfortschritt, den ich mir erwarten kann.
Jetzt stehen auf dem Paket auch 2 Zahlen drauf, zum Beispiel 8x230.
Dass du das ansprichst. Es gibt da so eine gewisse Stolperfalle, über die man stolpern kann bei Bohrern. Es gibt eben, du hast es im Intro angesprochen, das Thema Bohrerlänge. Und die Bohrerlänge ist eben nicht zwangsläufig die Nutzlänge. Also ein Teil des Bohrers steckt ja im Bohrfutter. Drum, typisches Beispiel, Maß eines 6er oder 8er Bohrers, Länge 210. Da könnte man sagen, ich muss 20 cm bohren, 210 ist ein Stück länger, kann ich nehmen. Jetzt gibt's Bohrer, die haben in der Artikelbezeichnung 8, 210, 150 drinstehen, unterbrochen meistens mit Schrägstrich. Dann ist die dritte Zahl die Nutzlänge, also ich habe effektive Nutzlänge im Mauerwerk von 15 cm. Darauf gilt es zu achten. Dann, wenn man jetzt eben diesen Fall hätte, wie ich gesagt habe, ich muss 20 cm ins Mauerwerk bohren und ich habe einen 8x210er Bohrer, dann wird das nicht funktionieren. Dann muss man eben eine Nummer länger nehmen. Drum immer auf die Nutzlänge achten. Wenn die in der Artikelbezeichnung nicht sichtbar ist, dann in den technischen Daten im Internetshop oder live am Regal, wo man halt kauft, nachschauen, und dort ist die Nutzlänge immer auf der Verpackung, am Artikel oder bei den technischen Daten angegeben. Und das Entscheidende für uns als Anwender ist ja die Nutzlänge. Und darauf gilt es zu achten, dass man dann nicht idealerweise am Sonntag was bohren oder arbeiten möchte und dann steht man da und hat den falschen Bohrer gekauft, ja, und ist zu kurz.
Das wäre der absolute Klassiker.
Klar.
Ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert.
Ja, ja.
Der Standardbohrer hat 2 Schneiden.
Genau.
Es gibt aber auch andere.
Ja, es hat gibt mehrere Bohrvarianten. Das bezieht sich in der Regel auf die Bohrspitze. Der 2-Schneider ist der klassische Mauerwerks- und Betonbohrer mit 2 Hartmetallspitzen eingelötet. Da gibt es dann den einen oder anderen, der schon sagt, ja, das ist ja nichts Gescheites. Ich habe einen 4-Schneider, der wäre viel besser. Und das ist nicht zwangsläufig richtig, ist es aber auch nicht falsch, denn der 4-Schneider hat gewisse Vorteile, er hat aber auch Nachteile. Der 4-Schneider bohrt grundsätzlich etwas präziser, er bohrt ruhiger. Also ich habe auch weniger Vibration auf den Anwender. Das ist dann interessant, wenn ich im professionellen Bereich viele Bohrlöcher setzen muss oder viel im Akkord Bohrlöcher setze. Da macht es einen gewaltigen Unterschied, ob mehr Vibration und Erschütterung im Ellbogen des Werkers ankommt oder nicht. Und der 4-Schneider hat aber in dem Sinn auch den Nachteil, er bohrt langsamer. Also das ist eigentlich logisch, das ist ja nur Physik. Ich übertrage, wenn ich von der gleichen Maschine ausgebe, eine gewisse Menge an Schlagenergie an diesen Bohrer. die landet an der Bohrspitze vorne. Der Bohrfortschritt passiert auch nicht durch das Drehen. Man schneidet sich nicht ins Material, in Beton, wie man das von Stahl oder Holz kennen würde, sondern die Hammerbewegung vorne sorgt für den Bohrfortschritt. Die Drehbewegung sorgt nur dafür, dass das Bohrmehl rauskommt. Weil wenn das Bohrmehl drin bleiben würde, könnte ich nicht mehr bohren. Das würde zu einem sogenannten Pumpeffekt führen. Der Bohrer würde da drin hin und her wackeln und würde nicht am frischen Beton ankommen. Deshalb die Drehbewegung. Diese 2 oder 4 Wendeln transportieren das Bohrmehl heraus, damit der Bohrer vorne wieder frisch arbeiten kann. Und da kommt logischerweise bei 2 Schneiden mehr Energie pro Schneide an als bei 4. Bei 4 verteilt sich die Kraft mehr, weniger Kraft kommt an und deswegen bohrt der 2-Schneider fast doppelt so schnell wie der 4-Schneider. Es ist etwas, was viele nicht wissen. Wenn ich jetzt Beton hat mit weniger Armierung, wäre der 2-Schneider meines Erachtens die bessere Lösung. Wenn ich einen Naturstein habe, auch die bessere Lösung, weil ich schneller bin, der Bohrer ist günstiger und ich komme einfach gut vorwärts. Habe ich aber sehr viel Stahlarmierung drin, typischer Fall Decke, oder ich will sogar irgendwie was in der Säule befestigen, die hat auch sehr viel Eisen drin, dann besteht beim 2-Schneider die Gefahr, dass ich gerade am Rand einer Armierung auftreffe und 2 Schneiden können sich dann am Baustahl verhaken oder verklemmen und dann kann der Bohrer wirklich relativ schnell abreißen, weil die Maschine ja mit ordentlich Kraft weiterdreht. Habe ich einen 4-Schneider, dann kriege ich hier habe ich den Effekt, dass der Stahl besser zerschnitten wird, verdrängt wird und ich kriege da ein sauberes Loch durch. Das habe ich mit dem 2-Schneider nicht. Und der 4-Schneider macht auch ein sehr sauberes Loch, sehr präzise und glatt, was typischerweise für Dübellöcher sehr von Vorteil ist. Und das kann man dann auch noch steigern. 3. Generation Bohrer, keine 4 Hartmetallschneiden vorne mit einer Spitze, sondern der ganze Kopf des Bohrers ist aus Hartmetall. Von vorne bis hinten ist der Kopf aus Hartmetall. Das kostet nochmal eine Stange mehr, aber da habe ich den Effekt, dass ich gerade, wenn ich auf Stahl komme, und da sehr stark drücke, kann es sein, dass der Bohrer vorne ausglüht. Also da muss man auch darauf achten, wenn man bohrt. Und ich übe sehr viel Druck aus auf meine Bohrstelle und bin auf dem Eisen, da will man durch, dann drückt man, was vollkommener Blödsinn ist. Man muss da ein bisschen locker werden, den Bohrer seine Arbeit machen lassen da vorne, da findet Bewegung statt. Wenn ich dahinter drücke wie ein Ochse, enge ich eigentlich die Bewegung, die der Bohrer machen soll, eher ein. Und wenn ich einen Vollhartmetallkopf habe, dann ist diese Gefahr des Ausglühens, der Überhitzung der Spitze, wo dann der Bohrer tendenziell kaputt ist. Wenn er so schwarz-bläulich verfärbt ist, ist er hinüber und kann auch zerbrechen vorne die Spitze dann. Da ist der Vollhartmetallbohrkopf dann wesentlich belastbarer und hält mehr aus und rechtfertigt dann auch wiederum seinen Preis, weil er eben mehr Bohrlöcher aushält. Das wäre dann so das Premium-Produkt. Also 2-Schneider, 4-Schneider Hartmetallspitzen und Premium 4-Schneider mit einem kompletten Hartmetallbohrkopf. Mhm.
Verstehe ich, macht total Sinn. Gibt es denn auch Hersteller, die besonders gute Qualität liefern an der Stelle?
Also ich würde sagen, neben dem PGM-Prüfzeichen, das man vorfinden sollte, sind es tendenziell die bekannten Hersteller, die auch stark sind in den Bohrhämmern. Also die großen Maschinenhersteller wie jetzt ein Bosch, Hilti, Dewald, Milwaukee und so weiter oder auch Metabo, um einen Deutschen noch zu nennen. Und gibt auch einige deutsche Hersteller von Bohrhämmern, die ich dann nennen würde, die echt Premium-Qualität anbieten. Mhm. Haben wir auch im Shop.
Es gibt ja auch Zubehör für die ganze, mal grundsätzlich für die ganze Systematik des SDS-Bohrens. Welches von diesem Zubehör braucht man denn? Was ist nice to have?
Ja, also so ein Zubehör, das ich für sehr sinnvoll halte, ist grundsätzlich eine Absaugeinrichtung, die von vielen Herstellern angeboten wird. Das kommt sehr aus dem Profibereich, da das Arbeiten mit wenig Staubentwicklung über die letzten 10, 15 Jahre durchaus Raum gewonnen hat. Das heißt, man arbeitet im Privatbereich oder auch im Bürobereich, wenn man als Handwerker unterwegs ist, möglichst mit wenig Staubentwicklung, wenig Lärmentwicklung. Gerade, dass die Handwerker jetzt nicht, wenn sie reinkommen, gleich die Schuhe ausziehen. Also man achtet ja darauf, dass man möglichst wenig Schmutz erzeugt und da ist eine Absaugung schon gut. Sie ist bei der Entstehung, bei der Produktion von Dübellöchern auch sinnvoll. Je mehr Bohrmehl da rausgesaugt wird, desto besser ist es nachher fürs Dübelsetzen. Und auch im Privatbereich würde ich vorschlagen, wenn sich da auch vielleicht eine Absaugeinrichtung, die man sich für wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 bis 300 Euro kauft, würde ich zumindest mit dem Staubsauger arbeiten, damit ich einfach auch nicht so viel Bohrmehl im Bohrfutter dann drin habe, was das Bohrfutter verklebt, was den Bohrer verklebt, was ich abwischen muss. Und da würde ich immer auch mit dem Staubsauger direkt am Bohrloch arbeiten. Ist einfach für alle Beteiligten besser.
Hast du persönlich ein Aha-Erlebnis, das du noch mit uns teilen möchtest?
Ja, also so eine meiner ersten Tätigkeiten mit STS-Bohren war mit einem 3-Kilo-Bohrhammer, STS Plus war das. Ich wollte 16er Dübel setzen in Kopfsteinpflaster, also in Granitsteinen, der bekanntermaßen hart ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, wie schnell dieses Bohrloch gesetzt war. Und also mit einer Schlagbohrmaschine keine Chance, ja. War bis dato vorher noch das Produkt meiner Wahl. Also in so einem Mauerwerk oder Stein kommst du mit einer Schlagbohrmaschine überhaupt nicht vorwärts. Da brauchst du einen Bohrhammer und das ging ratzfatz. Ne? Ein paar Sekunden war das Bohrloch gesetzt.
Also gibt es da irgendetwas, was sich an der Stelle noch weiterentwickelt?
Ja, ich würde schon sagen, die größte Innovation war in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, diese Zunahme an Vollhartmetall-Bohrköpfen. Generell das Thema Hartmetall bei Bohrwerkzeugen hat stark zugenommen. Da ist es den Herstellern schon gelungen, eine starke Härte mit Zähigkeit zu verbinden. Das ist ja immer so eine Kunst, ein Spagat. Je mehr Härte man hat, desto eher kann was brechen. Je zäher was ist, desto weniger Härte. Das zweite ist, an der Bohrwendel kann man noch was verändern, dass da der Abtransport des Bohrmehls besonders gut funktioniert. Vibrationsarme Bohrer herzustellen ist der Plan. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das natürlich schon auch irgendwo Grenzen hat. Eher in der Maschine liegt die Innovation, glaube ich. Da wird sehr viel auch ergonomisch gearbeitet, weniger Vibrationsübertragung an Handgriffen. Da gibt es Bluetooth-Verbindungen mit diesen Bohrhämmern, wozu auch immer. Also da wird viel angeboten, wobei ich mich frage, ob es wirklich sein muss. Ja, aber da gibt es ständig was Neues.
Wenn du einen Einsteiger einen einzigen Tipp geben würdest, welcher wäre das?
Ich würde mir einen strombetriebenen Bohrhammer kaufen, einfach deutlich günstiger für eine gelegentliche Anwendung eben als ein Akkubohrhammer. Wäre natürlich schon Wunder, welche Akkusysteme hat, wird sich vielleicht ein Bohrhammer als Karkasse anbieten, wenn er die Akkus schon hat. Ansonsten Lichtstrommaschine, 2,5 bis 3 Kilo Klasse. Und ein STS-Bohrersatz, geprüfte Qualität, idealerweise deutsche Hersteller mit dazu packen, mit Bohrern zwischen 6 und 12 Millimetern. Vielleicht noch ein 16er dazu für größere Dübel mal und dann kann man eigentlich starten.
STS Plus oder STS Max, was hast du zu Hause?
Ich würde sagen, auch für den Privatbereich ist STS Plus vollkommen ausreichend. Es gibt da relativ große Bohrer dafür, aber jenseits der 16 mm habe ich es noch nie benötigt und glaube ich auch nicht, dass man braucht. Also STS Plus.
Fetten oder trocken reinstecken?
Das ist genau.
Was ist denn das für eine Drecksfrage? Jesus Christ. Super, dass die Leute das dann sehen und spitzen Meinung von uns haben.
Ja. Also grundsätzlich hinten den Bohrerschaft immer ein bisschen fetten. Dann haben wir längere Lebensdauer und da sollte man auch drauf achten, denn wenn diese Bohrer trocken laufen, Metall auf Metall, dann entsteht Hitze oder im schlimmsten Fall sogar Spanabrieb und dann kann im Bohrfutter auch was kaputt gehen und wenn der Bohrer mal flöten geht, das ist eher bezahlbar, wenn das Bohrfutter kaputt geht, dann wird's teuer.
Markenbohrer oder tut's das Billigset auch manchmal?
Nur Marke, meines Erachtens.
Nur bohren oder auch meißeln?
Sehr interessante Frage, ein bisschen unpräzise gestellt, aber grundsätzlich würde ich sagen STS Plus, meißeln nur im Notfall. Die Maschinen haben heute alle einen Drehstopp drin und sind fürs Meißeln ausgelegt. Gibt da so kleine Meißel, die sind oft nur so lang. Wenn man jetzt da mal 10, 20 Zentimeter kleinen Schlitz irgendwo machen will ins Mauerwerk, um ein kleines Kabel noch verlegen zu wollen, dann geht es, aber tendenziell sind die Maschinen nicht fürs Meißeln ausgelegt. Habe ich eine Maschine jenseits der 3-Kilo-Klasse, dann, oder tendenziell SDS Max, dann macht Meißeln absolut Sinn, dafür sind die Maschinen auch da. Dann heißt es auch bei der Maschinenbezeichnung Bohr- und Meißelhammer. Dann sieht man es auch in der Produktbezeichnung, das ist für beides da.
Bohrfutterschlüssel oder Schnellverschluss?
Also SDS Plus ist ja immer ein Schnellverschluss oder SDS. Bohrfutter ist immer ein Schnellverschluss. Bei einer Maschine mit einem Dreibacken-Spannbohrfutter würde ich immer Schnellspannbohrfutter bevorzugen. Da passiert auch das Thema nicht, dass man Bohrfutterschlüssel sucht oder verliert.
Adapter nutzen oder Maschine wechseln?
Also wenn es eine sehr seltene Situation oder Anwendung ist, ist ein Adapter vielleicht legitim, damit man vorwärts kommt. Ich finde nicht, dass sie sehr gängig sind. Adapter sind werden nicht sehr häufig gekauft und sind ja immer so eine Zwischenlösung. Und wie es oft bei Hybridlösungen ist, ist es dann weder noch, weder in dem einen besonders gut noch im anderen. Also man hat für zwei Tätigkeiten keine perfekte Lösung. Ich würde dann sagen, wenn es eine Anwendung ist, die öfter stattfindet, ist zwei Maschinen und ansonsten echt abwägen, ob sich das lohnt.
Wie pflegst du den Bohrer, bevor du ihn wieder zurück in die Kiste legst?
Ich mache ihn natürlich sauber, du kennst mich doch. Also egal, ob jetzt Holz, Metall oder Gesteinsbohrer, der Bohrer gehört abgewischt und vom Staub befreit, damit es auch in der Bohrerkassette oder im Werkzeugkasten nicht aussieht wie Sau. Ich finde das halt selbstverständlich.
Schutzbrille auf oder Augen zu und durch?
Nee, Schutzbrille auf. Ich habe da selber auch schon Erfahrung gemacht, sowohl beim Flexen als auch beim Bohren, dass man das Thema Splitter unterschätzt, auch wenn ich Brillenträger bin. Ich habe sogar mal geschafft, mir einen Splitter einzuhandeln mit Brille drüber. Der ist dann durch die Luftlöcher unten rein. Also auch sowas gibt's. Drum würde ich sagen, immer mit Schutzbrille, möglichst solche, die komplett seitlich abschließen. Also da gibt's verschiedenste Modelle, die auch sehr leicht sind. Unbedingt.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.